RBB 24 Inforadio. Das Forum.
Europa und die Türkei, Beziehungsstatus ungeklärt. Darum geht es heute im RBB 24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Über mögliche EU-Erweiterung wurde jüngst wieder gesprochen, allerdings nicht im Zusammenhang mit der Türkei. Dabei ist das Land seit 1999 Beitrittskandidat. Die Beitrittsverhandlungen laufen seit 2005. Derzeit aber scheinen die Beziehungen zwischen der EU und der Türkei eher auf Eis zu liegen. Warum ist das so? Wie ließe sich das ändern? Wer vertritt welche Interessen? Darüber diskutieren. Professor Dr. Funder Tekin, Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Instituts für europäische Politik und Honorarprofessorin an der Universität Tübingen. Schönen guten Tag.
Hallo.
Ahmet Kulaci, Journalist, Kolumnist der Europa-Ausgabe der türkischen Zeitung Hürriyet. Schönen guten Tag.
Tag, hallo.
Bernd Hütemann, Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland. Und ich bin Ihre Moderatorin. Herzlich willkommen, sagt Miriam Meinhardt. Beginnen wir mit einer Bestandsaufnahme. Wie ist der Beziehungsstatus aus Ihrer Sicht, Frau Tekin?
Komplex, würde ich sagen, um das mit einem Wort vielleicht schon gleich am Anfang einmal einzuordnen. Aber ich würde auch das nochmal aufgreifen, was Sie auch eingangs gesagt haben. In der Tat, seit 2022 haben wir eine große Wiederbelebung der Erweiterungspolitik. Und die große Leerstelle ist die Türkei. Das heißt, wir reden nicht über die Türkei, wir reden über den Westbalkan, wir reden über Ukraine, Moldau und Georgien. Die Türkei ist letztendlich nicht Teil der Debatte. Was bedeutet das letztendlich? Und ich glaube, dafür muss man sich eben angucken, dass die Türkei auf jeden Fall auch mehr ist als einfach nur so ein weiterer Drittstaat der EU. Dafür sind die Beziehungen eben zu eng schon und auch zu komplex. Und ich strukturiere das immer in sogenannten drei Säulen. Es gibt halt einmal die Säule der Assoziierung, das heißt der Angliederung, der Kooperation, das Assoziierungsabkommen, Ankara-Abkommen von 1963. Dann gibt es tatsächlich die Beitrittskandidatenprozess und dann auch einfach strategische Partnerschaft, Kooperation in Bereichen von gegenseitigem Vorteil.
In die verschiedenen Aspekte wollen wir nachher noch mal ganz genau schauen. Ahmet Kulaci, vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht sagen, wie Sie das Ganze wahrnehmen.
Erst wollte ich vielleicht nur zwei Sätze sagen. Nicht seit 1999 ist die Türkei Kandidat. Die Türkei hat schon vor 61 Jahren beantragt, Mitglied der EWG zu sein, also der Vorgänger von EU sozusagen. Also das ist, wie gesagt.
Vielleicht hätten wir sagen sollen, der offizielle Status eines Beitrittskandidaten, der ist seit 1990.
Das ist schon richtig, das ist schon richtig. Also das stimmt, aber wie gesagt, das hat auch also diese Vorgeschichte, das muss man auch mitgeben, das heißt, das muss man auch erzählen sozusagen. Was die Beziehungen der Türkei und EU betrifft zurzeit, also das ist vollkommen richtig, für mich zurzeit bestehen keine Beziehungen. Das sind fast null Beziehungen, was man ernst meint. Natürlich, die Türkei ist schon in der EU. Weswegen in der EU? Es leben in den EU-Ländern über 5,5 Millionen türkischstämmige Menschen. Das heißt, diese Zahl der Türken, türkischstämmige Menschen, ist ja viel mehr als in manchen Mitgliedsländern. Das muss man auch, dieser Aspekt muss man auch berücksichtigen, glaube ich. Aber leider, wie gesagt, die Türken oder die Türkei lässt man seit über 61 Jahren vor der Tür, vor Europa, von der EU sozusagen. Aber wie gesagt, das schadet nur zu den Beziehungen. Deswegen zu den Beziehungen schadet es, weil, wenn ich davon ausgehe, dass vor 10, 15 Jahren fast 80% der Türken in der Türkei der Meinung waren, dass die Türkei in der EU ihren Platz haben müsste. Aber leider, da sich die Europäer sich so verhalten haben in den letzten Jahren, deswegen also diese Zahl ist ziemlich...
Die Zustimmung hat abgenommen?
So ist es. Das liegt jetzt also bei 25, 28%. Ja?
Da würde ich vielleicht ganz gerne auch nochmal einhaken. Also ich habe jetzt von 2022 eine Umfrage gesehen, da ist zumindest die positive Bewertung einer EU-Mitgliedschaft liegt da bei 58%. Was aber dann wirklich das Interessante auch ist, wenn man sich dann die Zahl anguckt, wie viel glauben denn, dass es tatsächlich passieren wird? Und 40% glauben nur, dass es auch tatsächlich passieren wird. Und ich glaube, das ist eben schon ein Zeichen, wo man auch sieht, dass das eben auch schwierig ist. Ich würde aber nochmal sagen, es gibt keine Beziehung, dem würde ich so ein bisschen widersprechen.
Ja gut,
aber ich glaube nämlich, das hängt wirklich, und deswegen habe ich diese drei Säulen eben erwähnt, es hängt davon ab, wie man die Beziehungen interpretiert und was man von denen erwartet. Der Beitrittsprozess ist aktuell de facto eingefroren. Das ist so.
Na, das meinte ich also damit, dass es keine Beziehung gibt, weil es, wie gesagt, kaum Bewegung gibt. Ja?
Genau. Also und warum es diese Bewegung vielleicht nicht gibt, darüber wollen wir gleich in Ruhe reden. Ich würde gerne nochmal Herrn Hüttemann fragen, wie es aus Ihrer Sicht aussieht, vielleicht auch ein bisschen mit dem Blick der europäischen Bewegung, wie Sie auf die Beziehungen schauen.
Ja, wir haben ja die Bewegung im Namen. Insofern sind wir für Bewegung. Man muss sich bewegen und nicht nur einfrieren. Aber meine Frau hat heute einen Käsekuchen aufgetaut und der schmeckt wunderbar, hat sie gesagt. Einfrieren heißt jetzt erstmal gar nichts.
Auftauen, okay.
Ja, nein, aber für mich ist wichtig, klar zu betonen, dass alle Erweiterungsprozesse, und das ist eher ein Wunder, von der Tekin hat es ja vorhin gesagt, dass überhaupt Erweiterung wieder im Gespräch ist. Das war ein No-Go-Thema, das war absolut nicht möglich. Und das ist natürlich etwas, wo es interessant ist, wenn man selbst bei der Tagesschau eine Grafik sieht, die Beitrittskandidaten, dann fehlt die Türkei, was einfach falsch ist. Die Türkei ist weiterhin Beitrittskandidatenland. Diese rechtliche Frage, die besteht ja weiterhin. Und was dann auch kaum jemand weiß, man kriegt das auch nicht so schnell weg von der EU-Seite, weil da muss man genauso einstimmig ran, wie man damals einstimmig dafür gesorgt hat, dass die Türkei Beitrittskandidatenland wird. Nur die Türkei selber kann raus alleine. Aus den Verhandlungen, da ist sie souverän natürlich und es gibt auch sicherlich gute Gründe, für welche Potentaten auch immer in der Türkei gerade dran sind, das auch zu sagen, jetzt reicht, das wollen wir das nicht mehr.
So. Da gab es ja auch schon mal das ein oder andere Signal, dass man da mit zumindest
kommentiert hat. Aber ja, aber da kennen wir, jede Politik läuft und der Präsident in der Türkei ist natürlich auch dafür bekannt, dass er wahnsinnig provoziert und natürlich auch für etwas steht, wo die Europäische Union mit Recht sagt, das ist jetzt eingefroren. Ja, wir frieren quasi diesen, ich sage jetzt nicht Pflaumenkuchen, aber wir frieren das ein und sagen tatsächlich, das ist etwas, was so nicht weitergeht, weil die Menschenrechtslage so ist, wie sie ist. Und weil wir hier Asylzahlen haben, auch in Deutschland haben, aus der Türkei, die enorm sind. Das hat ja Gründe. Und dann natürlich da ein ganzes No-Go läuft, das ist richtig. Aber gleichzeitig, und das will ich auch schon mal klar sagen, es ist nicht jedem Unrecht, dass es Unrecht gibt in der Türkei, weil man sich dann, da komme ich ein bisschen zu Ihrer These auch rein, auch schnell rausreden kann in Bereichen, dass man die Türkei auch gar nicht erst möchte.
Sie meinen jetzt von Seiten der EU, die froh ist, dass sie die Gespräche nicht führen muss?
Und der Tekin sagt das super gut, es ist kompliziert, Beziehungsstatus ist kompliziert. Dann möchte man ja die Person vielleicht lieber nicht im Raum sehen, mit der man eigentlich noch kein geklärtes Beziehungsverhältnis hat. Bei der Europawahl war das Thema Erweiterung insgesamt ausgeblendet worden. Die deutsche Politik stellt sich darauf ein, das Thema nicht in den Bundestagswahlkampf reinzubekommen. Man möchte die Themen nicht in die deutsche Öffentlichkeit bringen.
Warum?
Nein, weil es wirklich kompliziert ist, weil es einfach auch zeigt, also kein Mensch weiß auch, wie stark die Europäische Union mit der Türkei verflochten ist, auch andersrum. Also weitaus stärkere Verflechtung mit der Türkei und umgekehrt als zum Beispiel mit Russland. Man weiß nicht, dass man einen großen Teil der Zollunion schon zusammen hat. Wer heute sich auch rein rechtlich anschaut, Beziehungsstatus zwischen der Türkei und der Europäischen Union, dann muss man knallhart sagen, die ist besser als mit Großbritannien.
Kurze Frage, Frau Tekin, Sie wollten auch was dazu sagen. Sehen Sie das ähnlich?
Also ich wollte nochmal, weil Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte wurden jetzt schon erwähnt. Ich finde es aber nochmal wichtig, wenn man jetzt über den aktuellen Stand der EU-Türkei-Beziehung auch im Lichte vielleicht der Erweiterung sogar diskutiert, dass auch tatsächlich die außenpolitischen Beziehungen ein wichtiger Faktor davon sind. Und das merkt man auch mit allen Beitrittskandidatenstaaten. Da wird letztendlich auch geguckt, inwiefern es eine Annäherung und auch Anpassung im Bereich des außenpolitischen Besitzstandes der Europäischen Union gibt. Und da ist die Türkei mittlerweile mittlerweile runter auf 7%. Es war im letzten Jahr 10%, jetzt liegen wir auf 7%. Und das zeigt halt letztendlich, dass auch sogar auf, in der außenpolitischen Dimension ist eben auch schon wieder.
Das müssen Sie bitte nochmal erklären. 7%, 10%, was genau meinen Sie
denn? Das ist zum Beispiel die Angleichung an den Besitzstand im Bereich Außen- und Sicherheitspolitik, zum Beispiel Sanktionen gegen Russland. Das ist eben ein wichtiger Punkt.
Also eine Kennzahl für die Übereinstimmung?
Genau, die Übereinstimmung mit politischen Inhalten, politischen Akten der Europäischen Union und auch politischen Positionen im Bereich Außenpolitik. Und das ist eben extremst runtergegangen, natürlich auch seit 2022. Und das hat auch zum Teil natürlich auch einen großen Einfluss, haben da die Sanktionen gegenüber Russland, die Türkei entsprechend nicht so mitträgt oder auch nicht mitformuliert, wie das die Europäische
Union. Und das ist aber ganz kurz, und das ist für Sie der Hauptgrund, warum, weil Sie vorhin gesagt haben, also es geht um Erweiterung, aber da ist die Türkei nicht dabei. Ist das für Sie der Hauptgrund?
Das ist nicht ein Hauptgrund, aber es ist auch ein Erklärungsfaktor, weil das eben, wir sprechen jetzt so ein bisschen von der sogenannten geopolitischen Erweiterung. Es wird also erweitert, natürlich auch um Demokratie und Rechtsstaatlichkeit in der Nachbarschaft zu etablieren und zu stabilisieren. Aber eigentlich geht es auch darum, um Sicherheit in Europa zu generieren. Und dafür ist es eben wichtig, dass man gemeinsam an einem Strang zieht, wenn es um die Außenpolitik geht.
Herr Kulacsi.
Nee, was ich da sagen wollte, also dass es auch eine sehr lange Zeit hatte, die Türkei mit Russland zum Beispiel nichts zu tun gehabt. Und darüber hinaus, wenn man davon ausgeht, dass die Lage in der Türkei, als der Erdogan angefangen hat als Ministerpräsident im Jahr 2002 bis 2013 zu diesen Demonstrationen in Istanbul, dieser Gezi Park-Geschichte, ja, da war doch die Lage in der Türkei enorm gut, auch was Rechtsstaat betrifft und auch was die Menschenrechte betrifft.
Also zumindest
warum hat man denn in der Zeit überhaupt nichts unternommen, damit man also der Türkei ein besseres Angebot macht? Man könnte, wenn das gemacht hätte von der europäischen Seite, hätte man wahrscheinlich viel mehr erreicht in der Türkei, dass man hinterher, also ab 2013 zum Beispiel, keine solche Mist gemacht werden konnte.
Also was die Menschenrechtslage angeht, ist es sicherlich eine Verschlechterung, definitiv, die man sieht. Herr Hüttemann.
Ja, also das ist jetzt auch ein bisschen das Übliche. Die Enttäuschung ist enorm groß in der Türkei bei denen, die eigentlich auf der richtigen Seite sind, wenn es um Rechtsstaatlichkeit und Demokratie geht. Und das ist ja das Ironische oder das Fatale, dass das wirklich schade ist, weil letztendlich die Falschen auf der falschen Seite stehen, die Menschen, und quasi aufeinander zeigen, ohne da wirklich eine Lösungskompetenz reinzubringen. Das sehe ich ganz schön durch, auch wie Sie. Nochmal, wenn es in Deutschland grundsätzlich, auch in Europa insgesamt, grundsätzlich eine große Furcht davor gibt, in der Politik Erweiterungsthemen vernünftig anzugehen, dann haben wir wirklich auch ein Grundproblem. Wir wissen, die große Erweiterung von 10 Ländern war ein enormer Erfolg auch für die deutsche Wirtschaft, für die Freizügigkeit.
Also die Osterweitung 2004.
Genau. Und das ist etwas, was haben die Leute Angst gehabt, dass die Polen kommen mit uns und in Frankreich, dass die Klempner kommen und die Arbeitsplätze wegnehmen. All das ist ja nicht passiert. Die Integration der Europäischen Union ist dazu da, einen Binnenmarkt herzustellen, der die Lebensumstände und die Möglichkeiten, den Wohlstand gleichermaßen aufzubauen. Und die Kohäsion, also die Angleichung der wirtschaftlichen Möglichkeiten für die Menschen, ist enorm vorteilhaft gewesen und auch für die deutsche Wirtschaft sehr stark vorteilhaft gewesen. Und ich kenne keinen Unternehmer und keinen Wirtschaftsverband, sowohl in der Türkei als auch in Deutschland, die nicht sagen würden, das würde einen enormen Boost geben an Möglichkeiten für uns, eine Stabilität im geopolitischen Sinne, aber vor allem auch in der Wirtschaft. Und wenn wir von Energiepolitik reden, wenn wir von Solarkraft, das ist alles, wäre eine Riesenmöglichkeit. Das ist ja der Grund, warum man eine Erweiterung macht, gleichzeitig den Menschen, Menschenrechtszuständigkeiten, aber auch Umweltschutz und die Fragen der Demokratie zu fördern. Und wenn wir da nicht stolz drauf wären, dass es auch in der Türkei so läuft, dann haben wir mit der Europäischen Union auch ein Problem.
Ja, dann müssen wir noch mal fragen, wenn man jetzt auf auf Europa schaut, warum ist das in Europa offensichtlich noch nicht ganz und überall angekommen, was das für eine Erfolgsgeschichte ist? Weil wir jetzt ja gerade sehen, dass Parteien, die wieder lieber ein Europa der Vaterländer haben wollen, eher ein Bund von Nationalstaaten, weniger Europa, das ist ja etwas, was gerade offenbar irgendwie...
Sehe ich ein bisschen differenzierter. Der Brexit hat den Leuten gezeigt, dass das Thema eigentlich nicht durch ist, aber der Rückbau von Europa ist nicht ganz so auf der großen Agenda, wie das sogar noch in den 90er Jahren war. Und bei den Menschen. Und diese Angst davor, dass die da reinkommen, nur damit sie von unseren Töpfen leben können, die ist natürlich sehr leicht in der nationalen Medienlandschaft, in einer Talkshow zu verbreiten. Da muss man sehr differenziert darauf antworten. Und wenn man darauf antwortet, dass es der Wirtschaft gut täte, passt es ja vielen auch nicht, die dann auch nicht sagen, dass es nur ein Wirtschaftsprojekt sein sollte. Das heißt, wir kommen eigentlich bei der Türkei von einer ganz anderen Ecke. Wir haben einmal die Geschichte, sowohl Europarat ist schon 49 gewesen, also viel länger, auch die Menschenrechte. Und dann haben wir diesen wirtschaftlichen Aspekt mit Zollunion auch schon sehr viel weitergehender. Und dann haben wir eine Situation, wo die Türkei eigentlich in weiten Teilen weitaus leichter integrierbar wäre als manch ein anderes Land, was früher kommunistisch war. Ja, und da rede ich auch von Ostdeutschland. Und
damals das ist etwas, was, leichter integrierbar oder leichter. Heute leichter integrierbar?
Nee, heute auch. Also im Vergleich zu einem Beitritt ist im wirtschaftlichen Bereich, würde ich jetzt, ohne dass ich Ökonom bin, würde ich sagen, es gibt so viele Verknüpfungen auch mit der türkischen Community in Deutschland. Es gibt so viele Möglichkeiten, die das erheblich erleichtern würden.
Im wirtschaftlichen Bereich haben Sie jetzt gesagt, aber wenn wir uns im Punkt Rechtsstaatlichkeit angucken?
Das ist ohne Frage, warum auch immer Erdogan nach Gezi Park, nach dem Aufstand der... Putschversuch. Ja, ein Putschversuch ist nochmal eine andere Nummer, das darf man nicht vermengen. Aber ja,
das war ein weiterer Schritt.
Aber genau, das war nochmal da zusätzlich. Und das ist nochmal etwas, wo es ganz klar ist, da sind die... Aber sorry, da kann ich auch, wenn es zu einem Wechsel in der Regierung käme, und das sieht ja gar nicht so schlecht aus... Sämtliche lokale Bürgermeister sind jetzt schon Opposition. Wenn das passieren würde, dann würde die Europäische Union und auch deutsche Öffentlichkeit ein Problem haben, weil dann können sie nämlich mit den ganzen alten Argumenten, es geht ja nur an Rechtsstaatlichkeit, von heute auf morgen nicht mehr weiter. Und da sehe ich ein Glaubwürdigkeitsproblem bei Europa.
Ja, Frau Tegin.
Ja, also sehr viele Punkte, wo man gut anknüpfen kann. Vielleicht nochmal mit der Rechtsstaatlichkeitsfrage und dem politischen System. Und ich sehe es ganz genauso, dass natürlich die Etablierung des exekutiven Präsidialsystems, also letztendlich ein Präsidialsystem in der Türkei, das hat natürlich auch ein System etabliert, was sehr stark auf eine Position, auf den Präsidenten zugeschnitten ist. Dann kommt die Rechtsstaatlichkeit. Probleme dazu. Jetzt, was in der Tat so bei der Wahl im letzten Jahr, Präsidentschaftswahl und Parlamentswahl, wo dann der sogenannte Sechsertisch, das war die ganze Opposition, die sich zusammengestellt hat, die haben eben ein Vorhaben unterschrieben, auch schriftlich festgehalten, dass sie zurückkehren würden zum parlamentarischen System. Und ich glaube, das wäre natürlich der erste Schritt dann auch für die Türkei, im Zweifel auch sich wieder den demokratischen Werten und dann auch irgendwann der Rechtsstaat anzunähern. Aber sowas geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. Und ich glaube, das kann man auch sehen. Polen zum Beispiel. Ne? Polen hat jetzt eben auch eine wieder pro-rechtsstaatliche, pro-demokratische Regierung. Das aber alles wieder zurückzubauen, das braucht Zeit. Ich glaube, das ist erstmal der Zeitfaktor, der da ganz, ganz wichtig ist. Und dann ist es nämlich auch so mit dem Erweiterungsprozess, was Sie eben auch gesagt haben, diese ganze Enttäuschung, die da mit reinspielt, so von wegen, und das ist, deswegen habe ich auch gesagt, die öffentliche Meinung glaubt auch tatsächlich nicht an eine tatsächlichen
Die öffentliche Beitritt. Meinung in der Türkei.
In der Türkei, weil das natürlich so den Vertrauen in diesen Prozess unterminiert oder unterwandert und dann natürlich auch den Reformprozess auch so ein bisschen unterwandert.
Vielleicht aber auch, weil man den Menschen nicht vorher klargemacht hat, wie viele Jahre das dauert, selbst wenn man auf einem anderen Niveau startet.
Ja, okay, das ist lange dauert, das sieht man eben auch bei den Staaten vom Westbalkan, auch das sind 20 Jahre, es gibt aber keinen, ich glaube, jetzt muss ich, hoffe ich lüge ich nicht, es gibt aber keinen Staat, was wirklich fast 20 Jahre schon Beitrittsverhandlungen auch führt und das muss man, glaube ich, auch
sagen. Das ist der Staat, der die längsten Beitrittsverhandlungen
genau. hat. Genau, und dann muss man auch sagen, dass auch das Paradoxe auch an diesem Prozess ist ja auch, dass sich die Beitrittsverhandlungen eigentlich angefangen haben zu stagnieren, direkt nachdem sie eröffnet wurden 2005. Und das hatte zum Teil auch so ein bisschen damit zu tun, dass eben dann hier der Regierungswechsel war von der Schröder-Regierung zur Merkel-Regierung. Merkel hat dann gesagt, packt das und zerwander im Sinne von, ich stehe da nicht so ganz dahinter, aber ich führe das, was angefangen worden ist, halt vor. Ich fördere es aber nicht unbedingt.
Sie hat den Begriff der privilegierten Partnerschaft
geprägt. Sie hat dann den Begriff der privilegierten Partnerschaft geprägt, wo ich sage, dass das in der Tat und auch von meiner Seite her verständlicherweise ein Begriff ist, der in der türkischen Debatte wirklich ungern benutzt wird und auch ungern gesehen wird, weil man natürlich sagt, und das werden Sie wahrscheinlich auch bestätigen, Herr Kulacze, die Türkei hat diese privilegierte Partnerschaft schon. Das, Bernd Hüttemann hat es gesagt. Die Zollunion gibt es schon. Das ist tatsächlich auch wirklich der Beitrittskandidatenstaat, der am nächsten sozusagen schon integriert ist oder angegliedert ist an den Binnenmarkt. Es gibt die Kooperation in den verschiedenen Politikbereichen. Migrationsabkommen ist das andere. Das heißt, es gibt diese privilegierte Partnerschaft schon. Damit kann man die Türkei nicht locken.
Nee, Visa-Liberalisierung ist das, was von der türkischen Seite oft ja auch angesprochen wird. Jetzt noch als Vorschritt. Aber ich wollte erstmal an Herrn Kulacze nochmal.
Ich meinte jetzt also in dieser Hinsicht, dass man, wenn man diese Abkommen, diese Ankara-Abkommen liest, ja, das ist am 12. September 1963 unterschrieben worden ist. Das hat ein Deutscher unterschrieben, der Walter Hallstein. Der war damals EWG-Kommissionspräsident. Was hat er gesagt? Dass die Türkei zu Europa gehört, dass die Türkei eines Tages Vollmitglied werden musste, sollte.
Kennt man auch von Helmut Kohl.
Dann denken wir an Helmut Kohl. Was hat er gesagt? Man hat uns nicht in der Geschichte oder in der Geografie gehört, dass die Türkei zu Europa gehört. Nicht nur Helmut Kohl allein, auch der französische Staatspräsident und auch die österreichische Ministerpräsidentin haben sich auch so geäußert im Laufe der Zeit. Ich meine, wenn man das vor 61 Jahren unterschrieben hat, das haben die Deutschen, Franzosen und Belgier und so weiter und so fort unterschrieben. Wenn die Türkei geografisch nicht zu Europa gehört, warum hat man dann überhaupt also diesen Vertrag unterschrieben? Ja? Und darüber hinaus, da haben Sie vollkommen recht. Ich meine, es wird in den letzten Jahren viel Mist gemacht in der Türkei. Also da nicht muss man auch ehrlicherweise zugeben. Ja? Das kann man nicht verteidigen, was die Menschenrechte betrifft und Rechtsstaatlichkeit und so weiter und so fort. Aber die Türkei ist ja nicht allein in dieser Hinsicht. Da haben sie doch ihre Nachbarn, also europäische Nachbarn. Wenn sie sehen, also die Ungarn, oder wenn sie sehen, also die Polen, die waren doch nicht viel besser als die türkische Verhältnisse. Ja, nicht viel besser. Also
ist vielleicht was schwierig, die Medienlandschaft
betrifft, ja. Zum Beispiel, oder ja. Sowas Ähnliches. Also
wobei man natürlich sagen muss, wenn man etwas hat, was man eigentlich nicht gut findet, holt man sich vielleicht nicht das nochmal dazu. Ne? Also das
ist schwierig.
Ich stimme insofern bei, dass wenn man ein anderes Beitrittskandidatenland, wo jetzt die deutsche Bundesregierung die Ampel jetzt mit Lithium und allen möglichen Abkommen reingegangen ist, ich halte Serbien derzeit nicht weit aus problematischer als Türkei.
Gut, Serbien ist nochmal ein anderes Thema.
Mag es ein anderes Thema sein, aber nochmal, es geht ja um bei der Europäischen Union, das ist ja auch die Grundfrage, wir haben Verhandlungen, wir haben Versprechungen, wir haben übrigens die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen heißt, dass alle Länder, die damals und viel später noch als in den 60er Jahren gesagt haben, ja, das ist Europa. Punkt. Ja, und Zypern ist auch eine asiatische Insel, wenn man es rein geografisch betrachtet. Wird mir jeder Zyprer jetzt irgendwas sagen, aber reine Geografie zählt in dem Punkt schon lange nicht. So. Aber was ich nochmal klar machen möchte, ist, es gibt klare Kriterien, die sogenannten Kopenhagener Kriterien, die gelten immer noch. Ja? Das ist Demokratie und wirtschaftliche Angleichung. So, und das ist die Türkei mit der Art von Regierung und mit den Menschenrechtslagen weit von entfernt im Generellen. So, aber die Anschlussfähigkeit, der gesellschaftlichen Anschlussfähigkeit an demokratische Strukturen, wie man Wahlen macht, das ist überhaupt jetzt, die alle Oppositionsparteien fast flächendeckend gewinnen, heißt ja, da irgendwas funktioniert da noch. So, jetzt ist die Frage, ist das so in anderen Ländern, in Serbien ist das so? Es ist lange Zeit in Ostdeutschland so gewesen, da grenzt sich ja nicht, bis sie kurz auf Knall beigetreten sind. Also die Möglichkeit eines Wandels in einem Land soll ja gerade durch diese Kriterien des Beitritts erfüllt werden. Und dann kommt noch ein anderer Punkt hinzu, in den 60er Jahren konnte sich keiner vorstellen, dass es eine Datenschutzgrundverordnung gibt. Das kriegen wir jetzt alle, wo wir uns mit rumschlagen, dass es eine Rechtlichkeit gibt, die uns alle betrifft. Das ist so weit auseinandergegangen, dass die EU in so vielen Bereichen tätig ist, dass einer türkischen Regierung heute, wenn sie Beitrittsverhandlungen wieder führen würde, erheblich schwerer fällt, als noch in den 80er Jahren überhaupt das zu erfüllen, weil es gibt klar, einfach mehr Recht.
Da hat sich einiges geändert.
So, insofern ist das auch keine Verhandlung, das will ich auch immer betonen, das muss man den türkischen Freundinnen und Freunden auch sagen. Es ist keine Verhandlung, Beitrittsverhandlung. Es ist schlichtweg, schafft ihr das oder schafft ihr es nicht? Und ihr schafft es nicht in ganz klaren Bereichen.
Denn es gibt keine Angleichung von
genau, zwei Seiten. Genau, aber was unfair ist, was richtig unfair ist, ist, dass man so tut, als wenn es nur an der Menschenrechtslage läge, sondern es gibt auch ganz andere Themen, die die EU selber erfüllen
muss. Und wir haben schon darüber gesprochen, warum es momentan schwierig ist. Wir haben Rechtsstaatlichkeit angesprochen. Wo liegen noch die Knackpunkte, die es wirklich gerade quasi unmöglich machen, neue Kapitel zu öffnen, Frau Tekin?
Also ich glaube, man muss da so ein bisschen den Blick eben auch über den Erweiterungsrahmen hinaus wirklich weiten. Und man darf ja auch nicht vergessen, dass wirklich die Talsohle in den EU-Türkei-Beziehungen erreicht wurde 2019, 2020, als nämlich die Türkei dann im östlichen Mittelmeer nach Energie, nach Rohstoffen angefangen hat, Gasbohrungen durchzuführen vor der Küste Zyperns. Das heißt, das ist eben etwas, wo dann die ganze Sicherheitsfrage und natürlich auch die außenpolitische Dimension dann mehr in den Fokus geraten ist. Das hat sich ein bisschen entspannt, muss man sagen. Aber wenn man jetzt, vielleicht auch wenn man sagt, wo stehen die Beziehungen? Genau vor einem Jahr hat der hohe Vertreter für Außenbeziehungen der Europäischen Union, Borrell, einen Bericht vorgelegt, wo er wirklich einmal so eine Bestandsaufnahme gemacht hat. Und als ich den Bericht gelesen habe, war für mich wirklich sehr bezeichnend, dass praktisch in jedem Aspekt, ob es um die Politik ging, ob es um die Zollunion ging, tatsächlich Zypern ein Punkt war. Und das ist so ein bisschen für mich der Elefant im Raum, wenn man es so nennen möchte. Und der Bericht hat das für mich so ein bisschen tatsächlich aufs Tablett gehoben und wirklich einfach mal ehrlich gesagt, okay, wir haben da diesen Konflikt und wir haben das Problem und das muss gelöst werden, weil ansonsten kommen wir am Ende auch bei der Zollunion nicht.
Genau, also nicht nur bei den Beitrittsverhandlungen, sondern schon beim Punkt Zollunion ist
genau,
das eine...
Genau, weil es gibt dieses Zusatzprotokoll zur Zollunion und da eben letztendlich Zypern auch ausgeschlossen wird von der türkischen Seite aus und solange das eben nicht für alle Mitgliedstaaten auch die Zollunion gilt, kann sie letztendlich nicht modernisiert werden. Ich habe mal mit auch Leuten von der Kommission, dann auch in Ankara gesprochen. Und da wurde dann auch so ein bisschen die Vermutung aufgestellt, naja, irgendwann, wenn es dann soweit ist, findet man am Ende schon die politische Lösung auch dafür. Aber ich glaube wirklich, dass das Problem muss angegangen werden, weil das ist in ganz anderen Bereichen auch noch relevant.
Herr Kulacze.
Also es ist so, dass wir öfter jetzt hier in dieser Runde auch von Zypern gehört, ja. Ich meine, das war ja das Problem, glaube ich, was die EU damals falsch gemacht hat.
Absolut, verholfen.
Ein Konfliktpartei, wo also die türkische Seite und die griechische Seite nicht einverstanden waren. Trotzdem, die EU hat also Zypern aufgenommen, als Vollmitglied. Das war ein Fehler. Auch der Günther Verheugen hat das zugegeben. Der hat gesagt, also wir sind gegenüber der Türkei nicht fair uns verhalten, hat er gesagt. Also ich meine, warum hat man dann überhaupt also mit den EU-Regeln nicht konform ist, diese Zypern damals also aufgenommen? Deswegen, das wird jetzt also eben sehr viele Sachen von Zypern blockiert.
Ja.
Und von der Türkei kann man natürlich oder muss man natürlich erwarten, was die Zollunion betrifft oder Modernisierung der Zollunion betrifft. Aber die Türkei fühlt sich auch in dieser Hinsicht sehr viel benachteiligt. Also.
Herr Hüttemann hat schon genickt und gesagt, ja, das war ein Fehler. Trotzdem müssen wir jetzt ja gucken, wie jetzt damit umgehen, Herr Hüttemann.
Ja gut, die Zypern-Frage, und das ist eine komplexe Frage, kaum ein Mensch weiß, dass Menschen, die türkische Zyperer im Norden immer noch wählen dürfen bei der Europawahl. Die gehen dann in den Süden und wählen dort und die haben auch einen EU-Pass. Ja, also das ist, glaube ich, ein Drittel der Bevölkerung, die nicht eingewandert ist nach der völkerrechtswidrigen Besetzung. Punkt. Ja, ist nochmal so. Und insofern ist wirklich die gesamte Insel tatsächlich Mitglied der Europäischen Union. Und es gibt sogar ein Büro der Kommission im Norden, die dann halt die gesamten Projekte auch für Jugendliche, Erasmus und so weiter, alles umsetzt. Das weiß kaum jemand. Also es ist schon eine sehr komplexe Lage dort. Aber entscheidend ist sicherlich auch Griechenland. Und Griechenland, auch nicht jetzt diese Regierung erst, zeigt immer wieder klarer, dass sie ein Rieseninteresse daran haben, wirtschaftlich.
Da sieht man ja eine Entspannung auch.
So, und das ist aber auch ein Interesse. Die Menschen sind ja auch gar nicht so weit weg von ihrer Art, wie sie, ne? Die mögen ja Schweinefleisch essen, die anderen nicht. Aber was ist der Unterschied? Griechenland ist sicherlich nicht das Grundproblem, sondern es ist nochmal Zypern, was aber auch wieder einen negativen Punkt hat, weil der russische Einfluss und die Einflussnahme, die strategische Korruption auch von Russland gegenüber vielen Ländern in der Europäischen Union ist enorm. Wenn man sich dann die Probleme auch mit Offshore-Sachen in Zypern anschaut, Visa-Vergabe, da ist Zypern auch nicht unbedingt unangreifbar und deswegen kann man da politisch auch was machen.
Klar, also Zypern ist ein Problem.
Und dann gibt es noch das Positive, es gibt ja dann auch Vorkommen vor der Küste und das ist jetzt nicht nur schlecht, dass man sich darum streitet, sondern es gibt ja was zu verteilen, insofern kann man da sicherlich auch noch was erreichen.
Komm. Frau Tegin.
Ja, ich glaube auch, dass man da letztendlich gucken muss, dass eine Lösung irgendwie ankommt. Aber ich glaube, für mich ist gerade bei Zypern die Frage auch, was sind eher auch die außenpolitischen Interessen und auch die innenpolitischen Interessen der Türkei, was eben den Status der Insel angeht. Und das ist letztendlich konträr zu dem, was die EU oder auch die UN sich vorstellt. Und das sind erstmal Probleme, die müssen angegangen werden. Und da hat eben Borrell gesagt, das muss jetzt in der Tat mal geklärt werden. Und jetzt vielleicht auch nochmal mit Fehler, ne, Zypern auch aufzunehmen. Ich glaube, da kann man jetzt aber auch so ein bisschen in den aktuellen Erweiterungsprozess auch mit dem Balkan gucken und auch mit den drei assoziierten Ländern, Ukraine, Moldau und Georgien, weil eben da die territorialen Konflikte sehr umfassend sind.
Ja, genau,
und man da eben auch noch Lösungen.
Genau, da gucken wir gleich drauf. Bevor wir auf die anderen Länder gucken, würde ich gerne noch mal einen Aspekt. Aktuell haben wir den Konflikt im Nahen Osten, der sehr stark hochkocht. Wir haben einen türkischen Präsidenten, der zumindest die Hamas ganz anders bewertet, als das die EU tut. Also nicht von einer Terrororganisation spricht, sondern zum Teil von einer Befreiungsorganisation. Und das ist, denke ich, auch ein Aspekt, den wir zumindest heute auch noch mal ansprechen sollten.
Ja. Man muss auch den anderen Aspekt, glaube ich, ihm vor den Augen haben. Das heißt, der Erdogan hat sich ja sehr viel Mühe gegeben, im Grunde genommen, die Beziehungen zu Israel doch weiterzuentwickeln. Und darüber hinaus, Erdogan hat sich sehr viel Mühe gegeben, was den Ukrainienkrieg zu beenden. Also man muss so nicht
Getreideabkommen etc. klar,
da ja, man muss nicht unbedingt also immer diese negative Seite im Vordergrund stellen. Mhm. Man muss auch ehrlich sein und auch zugeben können, dass auch also doch türkische Seite auch also sich Gedanken macht in diesem Gebiet, also Umgebung, Frieden zu schaffen.
Und dort eine besondere Rolle spielen könnte auch als Vermittler. Das ist ja auch der Versuch.
Ja, eben.
Genau, also das stimmt auch gerade mit Israel. Das war natürlich vor dem 7. Oktober im letzten Jahr, wo eben dann tatsächlich auch die Entspannungen zu beobachten waren. Seit dem 7. Oktober hat er eben ganz klar die Seite gewählt. Ich glaube, das ist zumindest in den Narrativen, die er auch etablieren möchte und auch nutzt. Man nennt es immer so ein bisschen die Schaukelpolitik der Türkei. Und das ist natürlich auch so ein bisschen der geografischen Lage geschuldet.
Wir machen auch nicht viel anderes.
Ja, es ist natürlich, man kann das, ne, man kann das Pragmatismus nennen, man kann das Transaktionalismus nennen. Aber es ist natürlich auch mit Russland, gab es auch immer Hoch und Tiefs in den Beziehungen. Das ist ganz, ganz klar. Im Ukraine-Krieg hat die Türkei in der Tat die Mediationsbemühungen auch erfolgreich zum Teil gemacht. Die Drohnen, die Ukraine gerade im ersten Jahr nutzen konnte, die aus der Türkei kommen, das ist wirklich in der Tat zu beobachten. Was nicht unbedingt passiert ist, das war so ein bisschen die Hoffnung zu sagen, naja, jetzt wird die NATO wieder wichtiger aufgrund des Krieges und auch auch die Rolle der Türkei in der NATO findet auch wieder zur Angleichung. Weil auch vor 2022 hat die Türkei eben von Russland auch Raketenabwehrsysteme gekauft, die sogenannten
S-400. Warum? Weil die Amerikaner also keine Abwehrsysteme geben wollten.
Aber letztendlich ist das nicht kompatibel
mit der NATO.
NATO-Position. Ja. Das heißt, man hat aber gehofft, dass es danach letztendlich wieder zur Angleichung auch über diese Frage kommt. Und dann hat die Türkei eben entschieden, erstmal die NATO-Erweiterung mit Finnland und Schweden zu blockieren. Das sind eben Sachen, die man einmal so sehen muss. Das heißt, es bleibt auch da einfach komplex und schwierig. Das ist das, was ich sagen möchte.
Genau. Herr Hüttemann, wollten Sie darauf reagieren?
Ja, ich finde es halt, also wir haben ja vorhin diese sicherheitspolitische Sachen, das ist ein NATO-Mitglied, wovon wir reden. Ne? Das ist nochmal so ein Zusatzelement, was man nicht vergessen darf. Und die Amerikaner wissen schon ganz genau, warum sie mit den Europäern zusammen auf die Türkei setzen, dort zu sein, wo sie ist. Und wir wissen auch, wie viele EU-Mitgliedstaaten mit Russland kein Problem haben. Vor allem eins, aber auch vielleicht noch anderthalb oder noch ein paar andere. Und wir wissen auch, wie Deutschland Fehler gemacht hat, was Russlandpolitik angeht, Nord Stream und so weiter. Das war ja ein Tabuthema, selbst hier in diplomatischen Kreisen lange Zeit. Bloß nicht mit Russland sich anlegen und einfach alles zulassen. Also da jetzt irgendwie eine Sache draus zu machen mit der Türkei, halte ich für wirklich nicht gerecht. So. Was ich aber wirklich sehe, ist, dass die Europäische Union und wir alle damit eigentlich darauf auch hinarbeiten müssen, und das ist ja, was 1949 mit der NATO und Europarat schon passiert ist, darauf hinarbeiten müssen, dass die Türkei europäisch ist und dass sie eine Demokratie ist und dass sie damit rock solid ist in der Ecke der Welt und wirklich klar und deutlich auch eine Ansage macht, auch für Israel lange Zeit oder auch immer noch eigentlich, steht ja keiner in Frage in der Türkei, dass Israel existieren darf. Wir kommen nicht weiter, wenn wir einfach dieses ständige, der hat aber mit dem was gemacht und jetzt nächstes Mal dort, das sind nämlich teilweise auch richtige Provokationen. Für mich ist wichtig, dass die Europäische Union selbstbewusst sein muss, eine starke Sicherheitskomponente, eine wirtschaftliche Komponente, rechtsstaatliche und eine demokratische Komponente dort am Bosporus zu haben. So, und das war ja die
Idee. Als Interesse der EU.
Das muss man, also wenn das genauso wie ich das möchte, dass es für die Ukraine ist. Und ich möchte nicht, dass die Europäische Union sich nur auf sich selbst verlässt, sich abschottet und nicht die Länder, die eigentlich richtig wären, uns auch mit in einem Boot zu sitzen, raushält.
So. Ja. Lassen Sie uns einen Aspekt mit reinnehmen, nämlich die Frage überhaupt Erweiterung der EU.
Ja. Da kommen wir rein, das ist das ganz große Thema, schafft eine Europäische Union mit ihrer Struktur, wie sie die heute hat, Entscheidungsprozeduren,
Einstimmigkeitsprinzip,
Parlament, Größe, Kommission müsste eigentlich jetzt schon kleiner sein, auch nach Verträgen übrigens, Wer will kein Land darauf verzichten,
einen Kommissar
zu haben?
Genau.
Könnte man sofort ändern, ohne Vertragsänderung. Das ist nicht das Problem. Aber daran sieht man schon, worum es auch geht. Und dann gibt es einen ganz, ganz großen Bereich. Wir werden die mehrjährigen Finanzrahmen, die Planung für den EU-Haushalt haben. Die fängt jetzt eigentlich gerade an. Die Türkei ist ein agrarisches Land, hat aber auch viele Vorteile, wenn es um junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die uns fehlen, ja auch geht. Und wir haben tatsächlich eine Situation, wo ich sagen würde, wir müssen quasi die Reform der Europäischen Union so voranbringen, dass sie aufnahmefähiger wird.
Ja, also es geht um die Reform der EU erstmal, ja. Um aufnahmefähiger zu werden.
Herr Kulacsi, Sie wollten was dazu sagen? Ich meine jetzt, was die Erweiterung betrifft. Also da müssen wir uns nicht so viel Gedanken machen, glaube ich. Also wenn es so weitergeht, dass dieser Rechtsradikalen oder Rechtspopulisten so stark werden, das geht sowieso von sich aus sozusagen, diese mit Erweiterung zu Ende. Also nicht nur mit der Erweiterung, sondern mit Weggehen sozusagen.
Wie der Brexit beispielsweise.
Zum Beispiel, das meinte ich auch. Also, ja.
Frau Tiggin, Sie wollten reagieren.
Also die Wahrscheinlichkeit, dass wir weitere Brexits haben, halte ich für recht unwahrscheinlich. Also dafür müsste ja ein Staat bereit sein, tatsächlich auszutreten und wissen, dass in Ungarn die Rechtsstaatlichkeit-Problematik existiert. Ungarn weiß aber auch ganz genau, was es für Vorteile von einer Mitgliedschaft hat. Das heißt, Ungarn ist höchst unwahrscheinlich, dass die sagen, wir machen jetzt Artikel 50, den Austrittsartikel und starten den Prozess. Weil die Vorteile einer Mitgliedschaft einfach da sind. Jetzt hat man natürlich auch hier in Deutschland Deutschland die Diskussion im Wahlkampf zum Europäischen Parlament auch gehabt, dass die Alternative für Deutschland eben auch vorgeschlagen hat, vielleicht können wir auch austreten aus der Europäischen Union. Da muss man aber sagen, dass die meisten rechtspopulistischen Parteien, die Sie, Herr Kulatsche, gerade erwähnt haben, auch da das Narrativ und die Strategie geändert haben. Die wollen gar nicht mehr also unbedingt
Frankreich
austreten.
Beispielsweise.
Frankreich zum Beispiel, Le Pen. Die wollen gar nicht mehr unbedingt austreten, die wollen die EU verändern als solches. Und das ist im Zweifel vielleicht dann nochmal gefährlicher. Und ich sage, es braucht Reformen, um eben die EU aufnahmefähig zu machen.
Welche
Reformen?
Vielleicht können Sie das nochmal
kurz. Naja, also ich war ja Mitglied auch in der deutsch-französischen Expertengruppe für die institutionellen Reformen. Und wir haben das wirklich einmal durchdekliniert, die Größe der Institutionen oder auch der Kommission, Europäisches Parlament. Das muss man sich alles angucken, um die Effektivität und die Effizienz auch hochzuhalten. Einstimmigkeit ist, glaube ich, wirklich wichtig, das zu machen. Rechtsstaatlichkeit, und ich gebe Ihnen, Herr Kulatsche, unheimlich recht, zu sagen, wir haben das sogenannte Kopenhagener Dilemma. Wenn die Staaten einmal Mitglied in der Europäischen Union geworden sind, haben wir nicht so effiziente Tools, Instrumente, das auch einzuhalten und einzufordern und eben Rechtsstaatsregression zu verhindern. Und da müssen wir ran. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, weil ohne Rechtsstaatlichkeit funktioniert die Europäische
Beispiel
Union
Beispiel Ungarn.
Nicht. Ungarn, Polen, das sind wirklich die Länder, wo es aktuell schon schwierig ist. Ich glaube aber nicht, dass es Vertragsreformen braucht für diese Reformen. Das heißt, man kann auch viel über die aktuellen Verträge machen, die sogenannten Passerelle-Klauseln, um qualifizierte Mehrheitsentscheidungen eben einzuführen, weil ich nämlich auch denke, wenn wir eben wissen, was ich vorhin gesagt habe, dass die Strategie zum Teil ist, die EU umzubauen, dann könnte vielleicht, wenn man jetzt die Verträge öffnet, am Ende eine EU herauskommen, die wir vielleicht so jetzt gar nicht wollen.
Können Sie ganz kurz noch mal sagen, was Sie da befürchten?
Also es kann Kompetenzrückverlagerung, ist das natürlich, was zumindest die Rechtspopulisten wollen. Da bin ich relativ entspannt, weil ich gibt es genügend Analysen, auch im Zuge des Brexits und auch die Polen haben wieder Analysen gemacht, die Niederländer glaube ich auch. Sie haben sehr intensiv gesucht, sie haben keine Kompetenzen gefunden, die sinnvoll rückzuverlagern wären. Und ich glaube, das ist, wo man dann entspannt sein kann. Aber es geht eben im Zweifel dann doch eher Ausweitung von Einstimmigkeit, Geschichten, Souveränitätsreflexe. Die ganze Migrationspolitik würde neu gestaltet werden. Es gibt viele Bereiche. Und eben, wenn man dann auch denkt, würde das Europäische Parlament gestärkt werden, bin ich mir nicht unbedingt sicher. Sondern da geht es eher wieder um Stärkung des Nationalstaates.
Herr Hüttemann, Sie wollten noch mal.
Ich finde schon, man sollte keine Angst haben vor einer Vertragsänderung, weil ein Konvent, also wenn man das hinbekommt, dann hat man auch die Debatten darüber. Also ich finde, wir machen unsere Menschen, die Bürgerinnen und Bürger, einfach zu klein, wenn man immer nur sagt, wir müssen, können das ihnen nicht mehr erklären, dann ist das schon der halbe Weg des Populismus. Das kommt sehr häufig vor. Die Leute würden in der Türkei nicht verstehen, dass es problematisch ist. Das ist Quatsch. Das geht einfach, da macht man sich einen schlanken Fuß. Wir können einen Prozess entwickeln, wo auch wirklich Leute verstehen. Der Brexit hat es nochmal gezeigt. Nach dem Brexit ging überall in jedem Land die Quote hoch, dass die Leute wissen, was sie an Europa haben. Und kein Brite ist mehr der Meinung, dass man austreten sollte.
Ja, der ein oder andere vielleicht doch noch. Aber
ja, mag ja sein, aber ja, das sind dann eben nicht die 51%. So. Und wir haben jetzt eine Situation, wo auch selbst die AfD ja oft gar nicht sagen wollte, wir wollen raus. Sie reden von irgendwelchen verqueren Sachen, malen das irgendwie anders an. Aber das ist ja dann auch nicht wirklich lauter. Und für mich ist es aber so, dass auch selbst auch Deutschland muss sich dann überlegen, ich finde jetzt diese schwierige Lage für Deutschland, was Israel und Palästina angeht, werden wir eine Mehrheitsentscheidung zum Thema Außenpolitik, Stellungnahme zu Gaza haben? Würde sich dann Deutschland dahinter verstecken? Sagen, ja, das hat ja die EU bestimmt. Und was würden wir dann mit unseren jüdischen Mitbürgern sagen, dass wir dann auf einmal mit der Mehrheit für bestimmte Resolutionen gestimmt haben? Also da würde ich mal wissen, ob das dann läuft. Also man sollte sich das nicht so einfach machen mit so institutionellen Lösungen. Aber für uns als Europäische Bewegung ist immer der Weg da. Das Ziel. Also, dass man wirklich sagt, die Verflechtung, das hat beim Brexit gezeigt, wir können Lieferketten nicht einfach so auflösen, wir können die Grenzen nicht einfach zumachen. Das ist alles auch, Humbug, Grenzpopulismus, was gerade gelaufen ist für die Landtagswahlen.
Ja, aber eben verfängt zum Teil, ne?
Ja, der verfängt, aber da muss man es auch wieder zurückholen. Man muss ihnen auch sagen, nun, jetzt aber Schluss und so weit nicht. Und das sind nochmal die allergrößte Mehrheit in der Türkei möchte eine enge Anbindung an die Demokratie und Wirtschaft in der Europäischen Union. Sind proeuropäisch, glaube ich immer noch.
Ja, doch.
Und die andere Seite hat aber leider, und das ist das Problem der Türkei, leider in einen durchaus auch rassistischen Anschlag, dass man einfach nur, weil man glaubt, das wäre jetzt muslimisches Land, was es ja gar nicht ist, weil sie laizistisch sind, glaubt man, die gehören hier nicht zu uns. Und das sagt aber keiner laut. Und sobald die Türkei mal alles erfüllen würde, theoretisch, hätten wir das große Problem, dass man diese ganzen wichtigen Fragen, die wir besprechen, Aufnahmefähigkeit, Rechtsstaatlichkeit, ja, Aufnahmefähigkeit der Europäischen Union, Reformfähigkeit, wenn das alles weg wäre, diesen schönen Tag, wenn wir das hätten, dann gäbe es immer noch den Punkt der rechten Denke, dass man sagt, das ist nicht Europa und die sind nur muslimisch und die gehören nicht zu uns. Diesen Rassismus, den würde es geben und der würde dann offenbar, und ich hoffe aber nicht, dass wir das jetzt so knallhart haben, weil ich will auf dem Weg dahin einen Gewöhnungsprozess erreichen.
Die Diskussion hatten wir ja schon mal mit einem Bundespräsidenten, der gesagt hat, der Islam gehört. Ja,
wir haben auch gelernt. Und jetzt haben wieder ein paar Leute nicht gelernt bei den letzten Wahlen. Und obwohl sie keine Ausländer kennen, haben sie Angst davor. Also, aber das ist machbar. Und nochmal, diese Stadt ist ja die Stadt, die das zeigt. Die Mauer ist gefallen. Ja, und danach ist die DDR zur Bundesrepublik beigetreten und gleichzeitig in die Europäische Union. Das weiß ja nur keiner. Von heute auf morgen.
Ja. Da wir zeitlich schon recht weit fortgeschritten sind, lassen Sie uns noch zwei kleine Aspekte angucken, welche Lektionen sich lernen lassen aus dem etwas schwierigen Beitrittsprozess der Türkei zur EU, auch was andere Beitrittsprozesse angeht, Frau Tekin.
Ja, ich glaube, das sind verschiedene Aspekte, die wir hier diskutiert haben und die man wirklich jetzt auch für die Erweiterungspolitik als solches oder als Grundkonstrukt mit aufnehmen sollte. Und das eine ist für mich, wir haben viel über die Kopenhagener Kriterien gesprochen, die Angleichung und wirklich dieser technische Prozess. Und ich stimme zu, es sind eigentlich keine Verhandlungen, sondern man muss eben die Angleichung schaffen an die Kriterien. Und dann, wenn man eben die Kapitel alle durchgeklickt hat, sollte man am Ende beitreten können. Jetzt ist es aber so, und es ist nicht nur im Fall der Türkei so, sondern eben auch mit anderen Beitrittskandidatenstaaten. Ich gebe da immer Nordmazedonien als das klassische Beispiel, dass dann eben doch bilaterale Interessen oder andere Gründe, ich meine, Bernd Hüttemann hat gerade den Islam als Punkt für die Türkei genannt. Es gibt eben andere Gründe, die da den Prozess sozusagen unterminieren oder reingeworfen werden. Bei Nordmazedonien musste die Flagge ändern, den Namen ändern, die Verfassung jetzt ändern und irgendwann glauben die gar nicht mehr, dass egal, was wir hier reformieren, am Ende wird es doch irgendwie schwierig. Und deswegen, das ist eben etwas, was man von der Türkei auch lernen kann, dass das eben dieses Vertrauen in den Prozess, wenn das einmal untergraben ist, ist wirklich schwierig, das wieder aufzubauen und es kann dann auch für die Beziehung als solche wirklich schwierig werden. Ein weiterer Faktor ist wirklich diese territoriale Konfliktgeschichte, da eben zu sehen, dass es, sobald es eben territoriale Konflikte mit einem Drittstaat gibt, wird die Aufnahme dann schwierig. Das heißt, das sind wirklich Fragen, die wir uns angucken müssen, wie da dann letztendlich der Beitritt erfolgreich gestaltet werden kann.
Und vielleicht noch mal eine ganz kurze Abschlussrunde. Wird die Türkei irgendwann EU-Mitglied und wenn ja, wie schnell?
Also wie schnell, das weiß ich nicht. Was hat der englische Ministerpräsident einmal gesagt? Also, dass man die Türkei im Jahre 3000 in der EU sehen würde. Also. Und, aber ich hoffe es, dass es nicht so lange dauert.
Frau Tekin.
Ich habe keine Glaskugel, aber ich würde es mal so beantworten. Der Beitrittsprozess ist aktuell nur eingefroren und nicht aufgehoben. Das heißt, am Ende steht noch die Beitrittsperspektive und sie ist da. Aber es ist klar, es ist ein langer Prozess und es liegt auch noch sehr, sehr viel Arbeit auf beiden Seiten vor uns.
Also nicht in den nächsten 20 Jahren.
Ich habe früher immer gesagt, in 10 Jahren, und das ist immer mitgelaufen mit den Jahren. Deswegen, ich lege mich da nicht mehr fest.
Bleibst ja. Jung.
Herr Hüttemann.
Ich glaube, wenn ich mehrfach jetzt Norwegen oder die Schweiz genannt habe, dann glaube ich, dass man wirklich strukturell und tatsächlich für die Menschen auch spürbar, siehe Visum, siehe Wirtschaft und so weiter, de facto einen Beitritt in 10 Jahren hinbekommen kann. De facto, und ich sage jetzt nicht in den gleichen Strukturen wie eine echte Mitgliedschaft, also ich habe Norwegen genannt, also de facto schon spürbar ist und dass dann, könnte ich mir vorstellen, 5 Jahre später die Klappe zugemacht wird und gesagt, es geht doch, wir haben doch schon alles angekündigt. verglichen. Wir sind doch da schon. Die Menschenrechte sind. Ich freue mich.
Herr Hüttemann ist auf jeden Fall positiv und
ich will das einfach. Und nochmal: Die Mauer ist gefallen und die wird auch dort fallen.
Okay, was wir auf jeden Fall mitnehmen von allen drei Diskutanten, dass die Türkei wohl irgendwann einmal beitritt zur EU. Das auf jeden Fall halten wir fest.
Weiß oder nicht.
Vielen Dank fürs Mitdiskutieren an Professor Dr. Funda Tekin, Politikwissenschaftlerin, Direktorin des Instituts für Europäische Politik und Honorarprofessorin an der Universität Tübingen. Ahmet Gülace, Journalist, Kolumnist der Europa-Ausgabe der türkischen Zeitung Hürriyet. Und Bernd Hüttemann, Generalsekretär der Europäischen Bewegung Deutschland. Europa und die Türkei, Beziehungsstatus ungeklärt. Darum ging es heute im RBB24 Inforadio Forum in Kooperation mit der Europäischen Akademie Berlin. Vielen Dank, sagt Miriam Meinhardt.
RBB24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.